Ja, diese Frau hat sich so getriggert gefühlt von einer fucking E-Mail von. Die hat sich ja nicht mal die Podcast-Folge angehört. Die hat einfach nur auf die E-Mail reagiert. Und dann auch mit, ja, eigentlich, also das ist immer meine liebste Formulierung, sind halt, ja, also eigentlich fand ich Madame Moneypenny ja toll, aber jetzt ist das fast übergelaufen. Ich dachte erstmal, schöne Metapher, schöne Analogie zu dem Thema, über das wir gerade reden. Und auch gleichzeitig so, okay, wow, ja, Wahnsinn, dass man sich da so getriggert fühlt. Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zum Quartalsbericht Nummer 3 2024. Bevor wir damit loslegen, noch eine super wichtige Info für euch vorab. Es findet wieder ein neues kostenloses Online-Training statt von mir zum Thema Investieren. Und zwar nächste Woche Montag, Dienstag und Mittwoch. Also vom 21.10., das ist der Montag, bis zum 23.10. findet dieses kostenlose Online-Training statt. Worum geht's da? Du erfährst meine drei Strategien, mit denen du ein Vermögen aufbaust und dauerhaft finanzielle Sicherheit erlangst. Ich erzähle dir, wie du sicher ein Vermögen aufbaust, ohne Geld zu verlieren und deine Zukunft zu gefährden. Wie du dein Geld selbst investierst, ohne gut mit Zahlen sein zu müssen. Und wie du deine Investitionen managst, ohne mehr als 60 Minuten Aufwand pro Jahr. Das alleine klingt schon mal ziemlich cool. Außerdem erzähle ich noch darüber, welchem Berater du trauen kannst und welchem nicht so, und mache da wirklich auch eine Rechnung auf, was sich ein schlechter Berater kostet. Das ist einiges. In was du auf gar keinen Fall investieren solltest und was zu tun ist, falls du es bereits getan hast. Leider betrifft das sehr viele von euch. Warum Care-Arbeit dein finanzieller Ruin ist und wie es fairer geht, betrifft auch sehr viele von euch. Und zum Schluss noch, welche 7 Schritte du gehen musst, um sicher ein Vermögen aufzubauen, das auch wirklich bis zum Ende reicht. Ja, da reden wir über die sogenannte ewige Rente. Genau, das alles erfährst du im Online-Training. Und hey, Truth Bomb, das Jahr hat jetzt noch 9 Wochen. Ich weiß, aber es ist so. Und ich weiß auch, dass es bei vielen von euch auch dieses Jahr leider wieder nicht geklappt hat, dass ihr euch um eure Finanzen kümmert. Viele von euch nehmen es sich immer wieder vor, wahrscheinlich schon jahrelang. Aber die gute Nachricht ist, hey, das Jahr hat noch 9 Wochen und ihr könnt 2024 immer noch zu eurem Finanzjahr machen und endlich den Haken dahinter machen. Mein neues kostenloses Online-Training ist der erste Schritt dazu. Also geht einfach mal auf madamemoneypenny.de/training-investieren. /training-investieren findet ihr auch in den Shownotes. Nochmal wichtig, das Training findet nur nächste Woche Montag, Dienstag und Mittwoch statt. Also 21.10., 22.10. und 23.10. Letztes Mal wollten über 40.000 von euch teilnehmen. Das war einfach zu viel. Das hat leider nicht für alle da geklappt. Also schnell sein und einen Platz sichern, solange es da noch welche gibt. Geht also einfach auf madamemoneypenny.de/training-investieren. Alles kostenlos. Und dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Jetzt aber zum Quartalsbericht. Worum geht's? Ich erzähle euch über einen ganz besonderen Samstag in meinem Leben als Unternehmerin und auch Mama in der Kombination. Über unseren erfolgsten Monat ever, again, habe ich ja im letzten Quartalsbericht schon, aber wir konnten es nochmal toppen. Über das Warum und auch den Prozess unseres neuen Designs. Übrigens, ich habe dazu viele Fragen bekommen, deswegen sage ich es mal direkt im Intro. Unsere Strategie bei Madame Moneypenny, unser ganzer Ansatz und die Programme und so weiter, das ändert sich alles nicht. Ja, ihr bekommt weiterhin die gewohnte Madame Moneypenny Qualität, nur halt eben in einem anderen Look. Also da keine Sorge, ja, alles bleibt wie es ist, außer es sieht noch ein bisschen schicker aus. Außerdem im Quartalsbericht, welches Projekt uns circa, ja, wahrscheinlich so eine 250.000 Euro gekostet hat, 250.000 Euro plus minus, ohne direkten Umsatzeinfluss. Ich erzähle euch außerdem von meinem neuen ersten Mal und über eine Interaktion zwischen einer Oma und einer Enkelin, die ich gerne mit euch teilen möchte, und warum sich jemand getriggert fühlt und mir dazu sogar eine bitterböse E-Mail schreibt, weil ich, Natascha, keinen Alkohol trinke. Also ihr seht, ist wieder einiges mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Motivation. Das gilt übrigens auch fürs Online-Training. Da bekommt ihr auch nochmal jede Menge Inspiration und Motivation und einiges an richtig coolen Fakten. Wer dabei sein möchte, madamemoneypenny.de/training-investieren. Jetzt noch kostenlosen Platz sichern und jetzt viel Spaß beim Quartalsbericht. Los geht's also mit meinen Personal Highs. Ganz grundsätzlich kann ich sagen, es war einfach ein richtig, richtig schöner Sommer. Also Sommer in Berlin dieses Jahr, 10 von 10 Punkten, würde ich sagen. Es war schön warm, hat zwischendurch aber auch mal geregnet. Die Leute waren gut drauf, perfektes Wetter, alle haben gute Laune. Ich fand's richtig toll. Also dafür, dass wir immer alle übers Wetter meckern, Sommer 2024, Berlin, besser geht's eigentlich kaum. Und dementsprechend, so fühle ich mich eigentlich auch. Also mir geht's so gut wie wirklich lange nicht mehr. Ich bin ausgeglichen wie lange nicht mehr. Ich bin super gut in Balance, kriege meine Sachen auf die Reihe, kriege alles ganz gut gemanagt und schaffe es auch sehr, sehr gut, mich zwischendurch noch zu erholen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit dem Kinde verbracht, viel draußen gewesen. Wir haben gar nicht viel unternommen. Wir waren auch gar nicht im Urlaub. Vielleicht bin ich deswegen auch so entspannt, wenn mein letzten Quartalsbericht gehört hat. Kann sich vielleicht noch ein bisschen daran erinnern, dass das alles nicht so erholsam war. Also wir haben gar nicht super viel unternommen. Wir haben hier abgehangen, haben Freunde getroffen, einfach so die Tage genossen, in den Tag hineingelebt. Und das war einfach sehr, 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 sehr schön. Und vielleicht habe ich es deswegen auch nochmal besonders genossen und gespürt, weil es der letzte Sommer vor der Kindergarteneingewöhnung dann war. Das Kind geht jetzt in den Kindergarten, wenn ich das jetzt hier aufnehme, gerade seit einer Woche oder zwei oder so. Also noch alles sehr, sehr frisch. Ich habe die Eingewöhnung auch extra so in den Herbst reingelegt, weil das genau mein Hintergedanke war, zu sagen, ach, wir machen uns nochmal richtig schön Sommer und richtig schön Spätsommer. Ohne eine harte Struktur, ohne Zeitdruck morgens. Das war, glaube ich, genau die richtige Entscheidung. Und es ist auch so ein bisschen eine Überleitung zu einer besonderen, schönen Situation, von der ich euch gerne erzählen möchte. Wir hatten unseren Mentoring Day. Da waren 200 Leute. Es war einfach so groß wie noch nie zuvor. Ihr müsst euch vorstellen, sonst sind wir so 40, 50 Leute bei uns im Büro. Kriegen wir unten dann noch in die Lobby rein. Alles ganz muckelig und wie ich im letzten Quartalsbericht ja auch schon berichtet hatte, liefen die Sommermonate einfach so unglaublich, also gut bei uns, also sehr fantastisch gut bei uns, dass wir sehr viele Teilnehmerinnen hatten und dementsprechend auch die Events natürlich sehr, sehr viel größer geworden sind. Und so eben auch der Mentoring Day, 200 Leute, volles Haus, volles Programm, ich stundenlang auf der Bühne mit verschiedenen Programmpunkten. Wir haben das neue Design revealed. Alle fanden es richtig cool. Darauf komme ich später nochmal zurück in den Business Highs. Überragendes Feedback bekommen. Ich habe anderthalb Stunden stand ich dann noch da und für Selfies bereit. Habe gefühlt 1 Million Fotos gemacht, Selfies gemacht mit den tollen Frauen, die da waren. Also viel Anerkennung, viel Wertschätzung, viel auch so, ja, krasse Energie, viele Macherinnen mit dabei auf der Bühne, Scheinwerferlicht, viel Wertschätzung, sicherlich auch so ein bisschen Fame. Das ging dann so den ganzen Samstag bis abends. Und danach bin ich dann nach Hause gekommen und durfte dann noch vor dem Kita-Start jede einzelne Kindersocke und jedes einzelne Halstuch und jede einzelne Hose und Shirt und Pulli und Mütze mit dem Namen des Kindes versehen. Für den Kita-Start, der ja dann in der kommenden Woche anstand. Und ich stand dann da bei uns so in der Küche, habe da an der Küchenablage so einen Stempel, so einen Textilstempel, mir bestellt und stempelte dann wie wild vor mich hin und dachte so, wie toll ist das? Also wie toll ist dieses, ja, diese Balance daraus, das beides zu haben. Also tagsüber, wie gesagt, auf Bühne und mit Scheinwerferlicht und ich voll im Mittelpunkt und so und wow, alle sind auch ein bisschen wegen mir da und abends stehe ich halt in der Küche und stempel halt die Kindersocken. So was Bodenständigeres gibt es hier eigentlich nicht. Und ich fand das in diesem Moment, als ich das realisiert habe, fand ich es irgendwie so, so schön. So von der Bühne in die Küche und die Socken beschriften. Und das in Kombination ist für mich echt die totale Erfüllung. Ich könnte das eine ohne das andere, habe ich ja auch schon gemacht. Madame Moneypenny ohne Kind kenne ich. Kind ohne Madame Moneypenny kenne ich jetzt nicht. Aber die Kombination ist irgendwie total schön. Mir gibt das total viel und ich liebe das so, auch diese Gegensätze zu haben. Und wenn ich da die Socken, die kleinen Söckchen stempel, ist halt total, dann bin ich halt einfach nur die Mama. So, Das ist total egal, ob ich vorher auf irgendeiner Bühne stand oder in einer Zeitschrift oder in einem Magazin oder welches grandios tolle Interview ich wo irgendwie gegeben habe oder wen ich auch interviewt habe. Oder ob da 200 Leute waren oder 50 oder niemand. Abends interessiert das halt niemanden, sondern da bin ich halt die Mama und sorge dafür, dass das Kind gut in den Kindergarten kommt. Und ja, für dieses Zusammenspiel, was für mich total perfekt zusammenpasst, bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Auch mir selbst gegenüber, ehrlicherweise, dass ich mir das so erarbeitet und auch gebaut habe. Und das habe ich in diesem Moment, als ich dann da stand mit dem Stempel und mit dem ganzen Wäscheberg noch vor mir, habe ich das in diesem Moment sehr, sehr gespürt und wollte das mal mit euch teilen, weil es ja auch oftmals um Vereinbarkeit geht und auch Zerrissenheit. Das war zum Beispiel auch ein Thema auf dem Mentoring Day, da habe ich ein Q&A gemacht. Da ging es auch darum, wie kriegt man das unter einen Hut und die Zerrissenheit, die man spürt und so weiter. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch, zumindest in meinem Leben, vielleicht ja auch bei euch, auch Momente, in denen es einfach super gut klappt. Und so Tage wie bei mir dieser Tag, wo man so denkt, so ach, das ist schon alles richtig, richtig toll so, wie es ist. Und ja, vielleicht ist das ganz schön, dann auch diese Momente in Dankbarkeit oder vielleicht auch ganze Tage oder Abschnitte oder Wochen in Dankbarkeit zu genießen und mitzunehmen und sich das auch vor Augen zu halten, dass nicht alles nur Zerrissenheit ist, sondern es auch einfach sehr, sehr viele Tage gibt, wo ja, das einfach gut klappt, man alles gut unter einen Hut bekommt und man hoffentlich ja, allen einigermaßen gerecht werden kann. Das war so meine Personal Highs. Personal Lows gibt es tatsächlich nichts. Also alles supi. Ich habe gesagt, mir geht's so gut wie selten zuvor. Und ja, dementsprechend gibt es auch keine, ich sag mal, nennenswerten Lows. Kommen wir also rüber zu den Business Highs. Ich hatte im letzten Quartalsbericht gesagt, dass der Juni unser bester Monat ever war seit Aufzeichnungen, seit Existenz von Madame Moneypenny. Und ja, das war anscheinend gelogen, denn der Juli, das ist jetzt unser Bester. Also der Juli hat den Juni nochmal übertrumpft, was wir eigentlich gar nicht unbedingt dachten, was möglich ist. Aber es hatte sich dann doch abgezeichnet, dass der Juli nochmal erfolgreicher wird und somit ist der Juli 2024 unser erfolgreichster Monat ever und das, wie gesagt, immer noch in einer Phase, in der sehr, sehr viele da draußen strugglen, viele auch die ganze Coaching-Branche so ein bisschen, naja, die Party ist halt vorbei und so. Das hatte ich im letzten Quartalsbericht ja auch schon gesagt und auch recht ausführlich. Also wen das interessiert, wen meine Einschätzung zum aktuellen Markt interessiert, hört auf jeden Fall nochmal den Quartalsbericht von hier vor an, also der zweite aus 2024, da gehe ich dann nochmal recht detailliert drauf ein. Aber genau, so ist die Situation. Viele am Markt strugglen, viele machen dicht. Wir führen weiterhin hier und da mal ein Gesprächlein, ob sich vielleicht jemand uns anschließen möchte, wo es ja dann leider nicht so gut läuft aktuell. Und deswegen macht mich das einfach umso stolzer, dass wir in so einer Phase, wo es wirklich ganz offensichtlich nicht leicht ist, in diesem Markt erfolgreich zu sein, dass wir so erfolgreich sind wie nie zuvor. Also das ja, ist wie gesagt eine ganz tolle Errungenschaft, eine ganz tolle Weiterentwicklung und sozusagen against all odds reißen wir da eins nach dem anderen ab und ja, spiegelt sich in den Zahlen wieder. Warum ist das so? Ich glaube, wir profitieren ja einfach von der jahrelangen Arbeit, die zuvor reingeflossen ist in Madame Moneypenny. Ich habe immer gesagt, das ist ein Langzeitspiel für mich. Das ist nicht, ich mache das mal ein paar Jahre und presse irgendwie alles raus und dann mache ich den Laden dicht. Hätte ich gut machen können. Hätte ich schon zu einigen Zeitpunkten sehr, sehr gut machen können, zu sagen, komm, ich presse jetzt mal hier irgendwie jeden Euro raus und nach mir die Sintflut. Aber das ist einfach nicht mein Ansatz, sondern wir haben jahrelang immer wieder das Unternehmen gefüttert, immer wieder unsere Produkte aktualisiert, sind mit neuen Programmen auf den Markt gekommen, haben alte Sachen wieder dicht gemacht, haben das Team neu aufgestellt, haben es hochskaliert, haben es wieder ein bisschen runterskaliert. Wir sind ja auch durch sehr, sehr viele Unternehmensphasen gegangen, aber ich denke, wir profitieren wirklich von unserer kontinuierlichen Arbeit auf absolut höchstem Niveau. Und da sind wir unser einziger Gradmesser Und mein Anspruch ist da sehr hoch. Also mein Anspruch ist, dass wir immer mit Abstand das beste Produkt am Markt haben. Und ja, ganz offensichtlich würde ich mal sagen, ist das auch so. Und es setzt sich durch. Also Qualität setzt sich durch. Jetzt sind wir, nächstes Jahr gehen wir in Jahr 10. Also ist jetzt auch kein Overnight Success. Und ja, mal gucken, ob die das nächste Jahr noch überleben oder so, sondern ich würde sagen, wir sind da jetzt schon ganz gut angekommen, haben uns ganz gut da bereit gemacht als Platzhirsch in unserem Markt und wir profitieren davon, dass wir halt einfach dranbleiben, dass wir uns immer weiter verbessern wollen, dass wir das Feedback unserer Teilnehmerinnen aufnehmen, dass wir einfach, ja, verdammt gute Arbeit machen, sowohl im Produkt als auch natürlich in der Kommunikation, im Marketing, im Content. Heißt nicht, dass wir alles perfekt machen, ja, dass wir denken, so, jetzt haben wir alles irgendwie geschafft und wir wissen gar nicht, was wir noch machen können. Im Gegenteil, es gibt immer noch sehr viel Potenzial nach oben in verschiedenen Bereichen und das ist ja auch gut so, wäre ja auch schade, wenn nicht, weil dann wird es auch irgendwann wahrscheinlich langweilig. Die Welt entwickelt sich ja auch weiter und da bleiben wir halt am Ball und fokussieren uns weiterhin, wie gesagt, aufs allerbeste Produkt, das aller mit Abstand beste Produkt am Markt zu haben. Das ist ja auch mein Anspruch. Ich liebe Marketing, ich liebe Sales, ich liebe Content, aber am meisten liebe ich einfach Produkt, liebe ich gute Produkte, weil das ist das, wo es sich dann einfach weiter dreht. Man kann geiles Marketing machen, wenn man ein schlechtes Produkt hat. Sind das alles nur so kurzfristige Sales? Und ja, weil die Leute dann nicht wieder rauskommen aus irgendwelchen Knebelverträgen oder so, aber weiterempfehlen werden sie es halt auf gar keinen Fall. Und auch wenn das Marketing noch so geil war, wenn das Produkt nicht das Beste ist, dann kannst du langfristig einfach meiner Meinung nach nicht überleben. Plus, ich finde, bei so einem Produkt, wenn es wirklich um Finanzen geht, das sollte der Anspruch immer sein, das beste Produkt zu haben. Ich sage immer so schön, ja, wir verkaufen ja keine Turnschuhe oder wir machen ja auch nicht ein bisschen Photoshop-Workshop, sondern wir haben ja auch schon wir tragen sehr, sehr viel Verantwortung für das, was unsere Teilnehmerinnen dann im Mentoring erreichen und ob sie dann mit einer guten Strategie rausgehen oder nicht und ob sie ihre Rentenlücke fehlerfrei berechnen oder nicht und ob wir die richtigen Renditen annehmen oder nicht. Ja, also es ist ja schon, da sind wir uns unserer Verantwortung durchaus bewusst und deswegen legen wir da auch so hohen Wert darauf. Also es dürfen einfach keine Fehler passieren so. Und ich weiß, dass andere da anders rangehen und gerne auch mal die Inflation vergessen mitzuberechnen in der Rentenphase oder dann die Rendite selbst in der Rentenphase noch bei 7-8% lassen, anstatt so auf 2-3 runterzustufen. Und das sind halt ja, Dinge, die bei uns nicht passieren, die auch nicht passieren dürfen. Und deswegen, ja, unser Anspruch, das beste Produkt am Markt zu haben, nicht nur das schönste Workbook oder so, sondern halt auch einfach fehlerfrei und natürlich immer eine Schippe oben drauflegen. Overperformance ist ja auch sowieso Teil unserer Philosophie. Also darauf bin ich, wie gesagt, sehr, sehr stolz. Juli, erfolgreichster Monat ever. Davor war der Juni der erfolgreichste Monat ever. Und ja, wenn alle erfolgreich sind, erfolgreich zu sein, ist ziemlich easy. Wenn niemand erfolgreich ist, dann erfolgreich zu sein in so einem Marktumfeld ist ja outstanding und überhaupt gar nicht selbstverständlich. Und deswegen großes Kompliment auch an mein Team. Und freue mich natürlich auf alles, was dieses Jahr noch so kommt und natürlich auch die Jahre danach. Ein weiteres Business-High, ich hatte schon angedeutet, der Mentoring Day, biggest ever. 200 Frauen waren da und der Mentoring Day ist ja nur für die aktuellen Teilnehmerinnen. Der findet viermal im Jahr statt. Dann haben wir einmal im Jahr noch den Alumni Day. Das heißt, der wird auch richtig, richtig groß nächstes Jahr. Also unsere Alumni Days, das einmal im Jahr stattfindet, sind normalerweise so 200 Leute. Jetzt haben wir die schon unterjährig, quartalsweise 200 Leute. Also es wird sehr groß, der Alumni Day. Wir sind da schon in der Planung und in der Location-Findung. Wir müssen ja alles dann quasi neu machen, weil die Location, mit der wir sonst natürlich unterwegs waren, für 200 Leute, die taugt jetzt dann dementsprechend nichts, wenn es auf einmal dreimal so viel sind. Es war deswegen auch ein sehr besonderer und auch schöner Mentoring Day, weil wir auch mal wieder eine externe Speakerin hatten, Sophia Fritz, hat netterweise einen super schönen Vortrag gehalten über toxische Weiblichkeit. Das Buch dazu halte ich ja auch aktuell in jede Kamera und erwähne es immer mal hier und da. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, solltet ihr das tun. Sophia hat, ja, ich glaube, es war über eine Stunde, wirklich zu dem sehr, sehr spannenden und für jedes Individuum relevantes und auch für jede Gesellschaft relevantes Thema gesprochen. Außerdem hatten wir noch ein super schönes Q&A, was auch gar nicht mehr enden wollte. Da haben wir auch heillos die Zeit überzogen. Ihr habt mir so tolle Fragen gestellt. Beispielsweise, was so mein herausforderndstes Projekt war, wie ich mit der Zerrissenheit umgegangen bin, damals, als das Kind noch so klein war, noch als Baby war. Ich habe ja dann eigentlich auch mehr oder weniger, also nach wenigen Monaten, dann doch wieder angefangen zu arbeiten, obwohl es ja erstmal gar nicht so geplant war. Also, wie gehe ich mit dieser Zerrissenheit um? Dann auch unternehmerische Fragen, unter anderem ging es um Teamaufbau, also wie man ein Team aufbaut, wie man auf dieser One-Woman-Show rauskommt. Da habe ich auch sehr, sehr offen über meine Fails auch in dem Bereich gesprochen und was ich denke, was jetzt so die Schlüsselfaktoren waren, warum es jetzt funktioniert und warum es jetzt so ist, wie es ist. Ich wurde gefragt, was ich denke, was die Erfolgsfaktoren für uns als Frauen sind oder was meine Erfolgsfaktoren auch sind. Welche Opfer ich vielleicht auch bringen musste, um dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin, habe ich auch sehr, sehr offen und ehrlich drauf geantwortet vor 200 Menschen, die ich alle nicht kenne. Aber auch das hat mir irgendwie ein vertrautes Gefühl gegeben und mir auch gezeigt, dass das, was ich für euch da aufgebaut habe, den Safe Space zu kreieren und sich verletzlich zeigen zu können in dieser Gruppe, dieser exklusiven Gruppe, ja, dass das auch für mich gilt. Das war also für mich auch ein sehr, sehr schönes Learning, da oben auf dieser Bühne zu sitzen und dann starren 200 Augenpaare mich an und horchen ganz gespannt, wie ich denn so erzähle, wie ich so zu Hause das alles organisiere, auch um dieser Zerrissenheit vielleicht ein Stück weit zu entgehen, wie meine Teamaufbau-Fails waren, wie ich als Managerin und Unternehmerin an vielen Stellen gescheitert bin und es wieder neu aufgebaut habe, ohne dass man das von außen so mitbekommt, was ich für Opfer gebracht habe auf meinem Weg dahin und ob ich die wiederbringen möchte und so. Das war schon alles, also sehr, sehr persönliche Sachen, die ich hier in dem Podcast auch nicht erzählen werde, weil es dann wieder ein bisschen too personal ist. Aber ich habe mich in diesem Raum mit euch, die da waren, total sicher gefühlt, sowas zu erzählen. Und ich muss sagen, ich habe auf der Bühne mal kurz so, erzähle ich das jetzt wirklich? Bin ich mir sicher, dass ich das jetzt vor 200 Menschen, fremden Menschen erzählen möchte? Es war nur eine ganz kurze Momentaufnahme, weil ich dann dachte, ja, warum denn auch eigentlich nicht, ja? Also will mir ja keiner was und die haben mir danach gefragt und ist doch schön, wenn jetzt 200 Leute auf Anhieb auch aus meinen Fehlern lernen können. Und das ist also auch einfach sehr, sehr gut angekommen. Habe auch da sehr im Anschluss auch sehr viele schöne Gespräche genau darüber geführt, über meine sehr offenen und ehrlichen Antworten und dass das doch immer noch am meisten bringt. Also politisch anmutende, auswendig gelernte Statements, wo man nicht so richtig dahinter blicken kann. Also da auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Dass ihr es schafft oder wir zusammen schaffen, da so eine Energie, so eine wohlwollende Energie und Atmosphäre zu schaffen, dass wir alle, hoffentlich, also mich zumindest auch mit inbegriffen, uns so wohlfühlen, da zu öffnen und da auch so das meiste aus so einem Event und das meiste aus solchen Verbindungen rausholen können. Weil wenn wir alle nur mit unserer Maske rumlaufen, ja, bringt uns das irgendwie so wenig, ne? Die Gespräche sind einfach ganz andere. Und das erlebe ich sowieso immer auf unseren Events, dass es sehr schnell, sehr tief geht, so get naked fast. Und ich glaube, das ist ein das ist sehr besonders und ein ganz großer Mehrwert und nicht selbstverständlich, dass auch auf so großen Events, ne? Wir haben das mit 30, 40 Leuten, haben wir das. Und jetzt haben wir es aber auch geschafft, es auch mit 200 Leuten die gleiche Atmosphäre zu kreieren. Und das finde ich total bemerkenswert und total schön. Und zeigt mir eben auch, dass diese Gruppe an Frauen, dass ihr so viel auch gemeinsame Werte und so weiter habt. Ihr kommt von überall her, es sind Mütter, es sind nicht Mütter, es sind Angestellte, es sind Selbstständige, es aus allen Bereichen sozusagen sind wir auf dem Papier total unterschiedlich, aber in unseren Werten und in dem, was uns wichtig ist und anscheinend auch in dem, wie wir so einen Tag, und das lässt sich auch aufs Mentoring übertragen, so eine gemeinsame Zeit dann also so wertvoll kreieren können, indem wir eben nicht Smalltalk Larifari machen und Hauptsache bauen sie irgendwie ein geiles Image auf, sondern wirklich auch mal sich verletzlich zu zeigen und tief reinzugehen und auch über Fehler zu sprechen. Das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr, sehr besonders und finde ich super schön, dass wir es immer wieder schaffen, das zu kreieren. Wie gesagt, das ist nicht nur bei den Events so. Da bekommen es dann, glaube ich, alle nochmal geballt mit, sondern es ist auch in jedem Live-Call so, vor allem auch in den Mindset-Live-Calls, wenn die Tränchen rollen und die rollen eigentlich jede Woche. Aber nur so kommen wir halt voran und nur so kommen wir an den Kern und nur so kommen wir an die neue, bessere Version von uns selbst. Auch auf dem Mentoring Day ist etwas geschehen, was danach die Woche auch nochmal sehr viel Raum eingenommen hat bei Madame Moneypenny. Wir haben unser neues Design revealed auf dem Mentoring Day. Da gab es den Film zu sehen, den es dann jetzt mittlerweile auch auf YouTube gibt. Den haben wir beim Mentoring Day exklusiv gezeigt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, für alle, die nicht da waren, die erste Hälfte des Mentoring Days war im alten Design, ja, alles mit Gelb und Hellblau und so weiter, weil wir wollten ja nicht die Überraschung schon vorwegnehmen. Also die Leute sind hingekommen und auch die Schilder und Namensschilder und die ganze Deko und so weiter. Ja, und da waren auch so farbige Lichter, die waren dann gelb bzw. blau. Das war also dann sozusagen die eine Hälfte des Mentoring Days im alten Design. Und dann nachdem, und es wusste ja wirklich niemand, worum es geht, niemand. Also wir haben auch nichts geleakt oder so. Ich habe in den Tag auf Instagram ein paar spontane Stories gemacht, wo man was hätte sehen können, wenn man gut drauf geachtet hat. Aber dadurch, dass der Kontext gefehlt hat, war es dann doch sehr geheimnisvoll. Und der zweite Teil des Mentoring Days, also nach dem Release, nachdem wir den Film gezeigt haben, nach der Interviewsituation mit den Menschen, mit den drei tollen Frauen, die das für uns alles auf die Beine gestellt haben, also designt haben und konzipiert haben, da haben wir auch noch ein Interview mit denen geführt. Dann war der zweite Teil im neuen Design. Also es war auf einmal, die Lichter waren ultraviolett, die Poster waren andere an den Wänden. Wir hatten, also die Location war so in zwei Ebenen, im oberen Bereich war dann diese Abzieh-Tattoo-Geschichte, Station, die Poster waren andere, es gab einen anderen Aufsteller, also ein Roll-Up, also das war so alles, ja, während alle mich angeschaut haben auf der Bühne, hat das Team im Hintergrund einfach komplett alles im Neuen, die ganze Location umdekoriert und das war irgendwie so sehr, 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 sehr cool. Dann gab es natürlich auch noch coole Goodie-Bags, auch mit dem neuen Design und so und ja, Feedback war einfach sehr, sehr toll für alle, die da jetzt noch gar nicht so viel von mitbekommen haben. Aber was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist, dass das Podcast-Cover ja auch in einem neuen Design ist. Und der Podcast hat jetzt auch einen anderen Namen. Das wird euch bestimmt aufgefallen sein. Also wir haben einmal komplett alles neu gemacht. Ein neues Logo, neues Emblem, sozusagen Signet heißt das in professioneller Sprache. Neuer Claim, neue Farbe, neue Schrift, neuer Name für den Podcast. Einmal komplett alles neu. In der Podcast-Folge 368 erzähle ich noch etwas dazu. Da werde ich nämlich mal interviewt zu dem neuen Design. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Was war mir daran wichtig? Wie war der Prozess? Ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben? Wie ist es dann, wie wurde dieses neue Design dann wirklich geboren? Was hat es mit den Farben auf sich? Was hat es mit dem Own-It-Claim auf sich? Dieses Signet, wofür steht das eigentlich? Wie ist das entstanden? Kleiner Spoiler aus einem handschriftlichen M, das ich gemacht habe. Also, wen das interessiert, dafür haben wir die Folge aufgenommen, um euch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben. Podcast-Folge 368 zum Redesign. Da bekommt ihr, denke ich, einen sehr, sehr coolen Blick nochmal in die Details, in den ganzen Prozess, der ja seit Januar angedauert hat und auch hinter die Zielsetzung hinter der ganzen Geschichte. Auch mit wem wir da zusammengearbeitet haben, warum wir uns für genau diese Agentur entschieden haben, welche Workshops wir da gemacht haben, wie lange es alles gedauert. Also wirklich, wen das interessiert, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, hinter Design, hinter Marketing, hinter auch, ja, vielleicht auch nochmal die Philosophie, die Unternehmensphilosophie, Strategie von Madame Moneypenny. Hört euch das auf jeden Fall an. Für euch jetzt einmal nur kurz in eine Nutshell, die Podcast-Folge noch nicht gehört haben oder die vielleicht später anhören. Warum? Das ist immer die häufigste Frage. Warum? Ja, also die Leute sehen immer diesen Berg von Arbeit und denken so, why? Warum habt ihr euch das angetan? Die kurze Erklärung dafür ist, weil Madame Moneypenny der Marke sozusagen, dem Markenbild, was wir davor hatten, einfach entwachsen ist. Wir wollten mehr nach außen zeigen, was wir schon innen, schon seit ganz, ganz langer Zeit immer gelebt haben. Diese Klarheit, diese Professionalität, auch die Entwicklung, die wir durchgemacht in den letzten, die wir durchgemacht haben in den letzten Jahren. Wir wollten Wachstum symbolisieren, Empowerment sollte mit drin sein, gleichzeitig diese Bodenständigkeit, Nahbarkeit und dieser Spaß auch am Thema Finanzen. Also wir hatten das Gefühl, speziell auch ich und auch ja das Team letztendlich auch, dass die Marke, wie sie vorher war, hatte einfach so ein bisschen ausgedient. Ja, it was over. Manchmal weiß man gar nicht so genau, warum. Ja, das sind dann auch nicht unbedingt nur rationale Gründe, sondern dass man sagt, hey, ist mal Zeit für was Neues. Ja, irgendwie, es passt nicht mehr so richtig. Es passt nicht mehr so richtig in den Zeitgeist. Es passt nicht mehr so richtig zu dem, was wir eigentlich machen. Und mit der Marke, mit den Farben, mit dem Logo und so weiter, war ich ja nun auch wirklich viele, viele Jahre unterwegs. Und deswegen, hatte ich das Gefühl, dass die Diskrepanz immer größer wird zwischen dem, was wir eigentlich machen und symbolisieren wollen und dem, was dieses Design symbolisiert hat. Und wir haben ja nun auch sehr lange, sehr versteckt logischerweise daran gearbeitet. Und je mehr dieser Prozess auch fortgeschritten ist und je mehr wir in diesen zwei Welten hingen, ne, wir mussten jetzt monatelang, obwohl es das neue Design ja schon gab, ja, das neue Logo, die neue Farben, das war ja alles entschieden im, wahrscheinlich würde man sagen, April oder so, ja. Aber bis das ja dann alles auf die Strecke kommt, dauert es ja noch ein bisschen. Heißt, wir waren jetzt seit Monaten mit zwei Designs sozusagen unterwegs. Also das eine, das alte Design, was wir halt immer noch nach draußen gepusht haben. Und im Internen waren wir damit beschäftigt, alles ins neue Design zu machen. Das Workbook, alle Videos, alle Mentoring-Videos, alle Finance-First-Videos, jedes E-Mail-Format, jeden Newsletter, die komplette Website, das Podcast-Cover und so weiter. Also das lag da ja jetzt alles schon monatelang und wir mussten halt drauf warten, bis alles dann fertig ist, sodass wir dann alles auf einen Schwung rausbringen können. Und diese Monate waren, glaube ich, für uns relativ hart auch. Ja? Also da haben wir schon nochmal sehr den Unterschied gespürt. Also wir waren alle sehr schnell verliebt in die neue Sache und mussten aber noch weiter mit der alten Sache arbeiten. Und das war eine ganz interessante, ein interessanter Übergang, auch so ein bisschen so ein Abschied und ein Übergang in das Neue und hat uns allen und mir speziell auch gezeigt, ja, es war genau die richtige Entscheidung, weil wir uns so schnell so wohl damit gefühlt haben und unsere Designer und Designerinnen waren ja immer, okay, können wir das bitte raushauen? Ich will nicht mehr mit diesem Alten zusammenarbeiten, so wir brauchen jetzt das Neue. Von daher hat es sich komplett richtig angefühlt und wir sind sehr, 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 sehr happy damit. Jetzt kam auch eine Frage, ich glaube beim Mentoring Day auch, warum hat das denn jetzt so lange gedauert? Ja, seit Januar, so was macht man denn da eigentlich? Man muss ja nur ein paar irgendwie Farben austauschen und das ist ja genau das, was wir nicht gemacht haben. Wir haben nicht einfach nur ein paar Farben und das Logo ausgetauscht, sondern wir haben wirklich die Marke mit allem drum und dran, mit Tonalität, mit Sprech, mit neuen Metaphern, mit einer Brand Story, mit einem Guide, wie wir reden, wie wir nicht reden, komplett neu versehen, wobei ich auch da sagen würde, dass es das eigentlich vorher schon gab und wir haben es jetzt in eine Struktur gegossen. Das ist jetzt nicht alles komplett anders, eine komplett andere Formulierung, was auf der Website steht oder so, sondern wir haben es einfach dadurch jetzt geschafft, es noch klarer zu formulieren. Man muss ja auch sagen, die Herausforderung ist ja auch bei einem so großen Team. Wir sind ja mittlerweile 20 Festangestellte und nochmal, das 10, 12, 15 Freelancer drumherum sein, besteht ja auch immer die große Herausforderung, es arbeiten 10 Leute dran und es muss aber so aussehen, als hätte es eine Person gemacht. Muss alles aus einem Guss sein. Die E-Mails müssen sich alle gleich anhören und die E-Mail muss sich auch so anhören wie die Website, die jemand anders gemacht hat, wie den Podcast, der jemand anders gemacht hat, nämlich ich. Wie die Videos im Mentoring, die jemand anders gemacht hat, nämlich ich. Wie das Webinar, was auch wieder jemand anderes gemacht hat. Wie die Instagram-Posts, die auch wieder jemand anderes gemacht hat. Und da haben wir wirklich dieses Redesign genutzt, uns da nochmal zu fokussieren und auf eine sozusagen Brand-Stimme zu einigen und die zu definieren, sodass wir einfach noch klarer, noch fokussierter in unserer Wortwahl werden, um euch noch besser abzuholen, um euch noch besser zu sagen, was wir machen, was ihr von uns erwarten könnt, was unsere Philosophie ist, was unser Ansatz ist, was wir machen, was wir nicht machen, für wen nicht und so. Und das alles dauert natürlich seine Zeit und deswegen ist dieses Redesign, so wie wir es gemacht haben, nicht einfach nur mal ein Logo auf einer Website austauschen. Ich denke, das sieht man auch, ja, wenn man so die Website stand noch vor ein paar Monaten und dann jetzt vergleicht, altes Design, neues Design, da sieht man schon, dass sich das auch ein bisschen anders anfühlt. Und ich würde sagen, gleichzeitig haben wir es trotzdem sehr gut hinbekommen, eben, ich sag mal, die Seele von Madame Moneypenny und den Ansatz so weiterzuführen, aber es einfach auch ein bisschen klarer auf den Punkt zu bringen, wofür wir auch nun mal stehen oder was ihr an uns schätzt oder auch an mir teilweise speziell klare Messages, auch mal harte Wahrheiten, nicht so viel Larifari, auf den Punkt gebracht, fokussiert, klar, zack. Ja, das kann sie erwarten und das halt nicht. So, let's go. So machen wir das jetzt. Und das war uns halt wichtig, das mit rüberzubringen. Ja, und deswegen dauert so ein Prozess dann auch mal, ich habe mir sagen lassen, alles unter einem Jahr ist ziemlich gut, ziemlich guter Prozess, also ziemlich gute Timeline. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch alles schon ein bisschen gewachsen im Hintergrund, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele hunderte E-Mails wir abändern mussten. Das ist natürlich was anderes, als also wenn man 10 Jahre alt ist und entsprechenden Unterbau aufgebaut hat oder ob man jetzt sagt, ja, ich bin hier Bloggerin XY und ich mache mal ein neues WordPress-Theme so drauf und das dauert halt 3 Stunden. Dementsprechend war das für uns schon ein sehr, sehr großes Projekt. Plus, was man auch immer, finde ich, mit berücksichtigen muss, wir machen ja nicht den ganzen Tag nur das. Es war jetzt nicht, dass wir uns ein halbes Jahr eingeschlossen haben und gesagt haben, so, jetzt arbeitet mal das ganze Team nur am neuen Design. Geht ja nicht. Wir müssen ja auch noch, also wir haben ja Daily Business, wir haben ja den laufenden Betrieb, das muss ja alles nebenher sozusagen passieren. So ist natürlich immer mit Projekten, die einen Anfangspunkt und einen Endpunkt haben. Logischerweise muss das dann parallel passieren. Aber ich würde sagen, das war so mit das größte Projekt, was wir parallel sozusagen auf die Beine gestellt haben. Kurz danach, denke ich, der Finance First Launch, der auch sehr aufwendig war und auch sehr knackig vom Timing her. Aber das war jetzt so das längste Projekt, an dem wir gemeinschaftlich als Team gearbeitet haben, parallel zu einem anderen, was ja auch laufen muss. Und auch da wieder, ne, parallel zu den besten 2 Monaten, die wir jemals ever hatten bei Madame Moneypenny. Also wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich das noch mit drauf rechne, ist es eigentlich schon kompletter Irrsinn, ja, also komplett vom anderen Stern, was wir da über den Sommer abgerissen haben. Und dass eben nicht alles eingebrochen ist, weil wir nur noch neues Design machen, sondern im Gegenteil, die Zahlen komplett durch die Decke gehen, obwohl wir auch noch an so einem Riesenprojekt nebenbei arbeiten. Also zeugt von guter Strategie, gutem, ja, höchstwahrscheinlich auch Management an der einen oder anderen Stelle und natürlich einfach einem fantastischen Team, dass das halt wirklich dann auch zum Leben bringt. Weil es ist ja schön, wenn sich irgendeine Agentur mit ein paar Leuten zusammen, und wir haben das Team immer sehr mit einbezogen in den ganzen Redesign-Prozess, aber dennoch, ne, ist ja schön, wenn sich da ein paar Leute was überlegen. Aber wer reißt denn dann die ganzen Sachen runter und sorgt dafür, dass das Logo dann auch wirklich überall zu sehen ist und alle Materialien und so weiter. Also das war ein nochmal krasser Ritt und da nochmal ganz großes Dankeschön und großer Stolz ans Team. Auch das haben wir gemeinschaftlich einfach so krass gewuppt. Ja, wir haben die Deadline, glaube ich, noch 1-2 Mal nach hinten verschoben, aber so ist es dann halt. Das ist ja auch einfach überhaupt gar kein Hals- und Beinbruch. War einfach auch sehr, sehr gesund an der Stelle, das nicht auf Teufel komm raus durchzudrücken. Umso erleichterter und fröhlicher waren dann alle. Also sagen, okay, jetzt ist es live, jetzt können wir nur noch im neuen Design arbeiten. Ich kann euch ja gerne stichpunktartig nochmal in diesem Prozess mitnehmen, aber wirklich nur stichpunktartig. Also was sind so die Schritte in diesem Prozess? Erstmal haben wir uns Ende 2023 überlegt, okay, wollen wir das? Ne? Also diese Idee, okay, neues Branding und so weiter, stand schon seit längerem im Raum, aber trotzdem muss da ja auch der richtige Zeitpunkt für sein. Und wir haben von vornherein gesagt, okay, ja, wir können jetzt nicht irgendwie alles hier parallel machen. Ja, man muss auch immer gucken, welche Fässer macht man auf und welche lässt man einfach noch ein bisschen zu. Was sind die Prioritäten? Wann haben wir wirklich Kapazitäten auch dafür? Wir denken da gerne so quartalsweise. Q1 war zum Beispiel, oder eigentlich auch schon Q4 2023 und Q1 2024 stand dann unter dem Stern von Finance First. Und danach gab es ja nochmal einen großen Relaunch auch beim Mentoring und so, ne? Und das sind natürlich auch immer schon sehr, sehr viele große Sachen. Und da stellt man sich halt schon die Frage, okay, ist es das jetzt wert? Brauchen wir das? Ja, wie können wir das wuppen? Wann ist dafür ein guter Zeitpunkt? Wie lange wird das ungefähr dauern? Und auch da wieder, ist es uns das wirklich wert? Ne? Weil man muss schon auch sagen, das ist jetzt ein Projekt, ein riesengroßes Projekt, was unendlich viele Kapazitäten und Ressourcen frisst. und es ist nichts, was du direkt im Umsatz siehst. Es ist ja was anderes, ob wir, also wir haben ja den direkten Vergleich, wir haben ja Finance First gelauncht Anfang 2024 und im September dann das neue Design. Und natürlich, ganz logisch, ist es halt so, dass sowas wie Finance First, neues Programm, sofortige Auswirkungen auf den Umsatz hast. So, da weißt du, das war erfolgreich. Geil, ja, das ist ein richtig geil. Fantastischer Launch. Und da hast du halt sofort den Spiegel, ne? Du siehst es ja, okay, kaufen die Leute das oder nicht? Finden die das gut oder nicht? Ja, hat die Welt jetzt darauf gewartet, ja oder nein? Du siehst es quasi sofort beim Launch. Du hast sofort die Zahlen und siehst, jo, das war ein Erfolg. Oder, okay, das war jetzt ein Flop. Glücklicherweise war es ein Mega-Erfolg für uns. Und da sieht man natürlich auch relativ, ich sage mal, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ganz gut, was haben wir reingesteckt und was kriegen wir raus? Was haben wir Launch rausbekommen? Was kriegen wir jetzt Monat für Monat sozusagen da raus? Da kann man dann unterm Strich sagen, wir machen das immer so, wir nehmen uns da, wir setzen uns ein Ziel und sagen, ja, dieses Projekt muss so und so viel Umsatz bringen. Dann war es top und darunter ist, also sehr viel drunter ist halt Flop und dazwischen ist so ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken, was wir damit machen. So zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben, das sind immer die schlimmsten Projekte, weil man nicht so richtig weiß, was man damit tun soll. Das heißt, da hast du immer sofort die Benchmark, du hast immer sofort, ja, du setzt dir das Ziel und sagst, jo, das kann ich anhand von Zahlen ablesen. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Ja, haben wir die Zahlen erreicht, haben wir die Zahlen nicht erreicht. Why? Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Bei diesen eher soften Geschichten, jetzt so ein Relaunch, du weißt es nicht. Die Leute sagen, sie finden es geil. Ja, okay, tun sie es wirklich? Also, sagen, es ist nur, weil ich jetzt gerade vor denen stehe. Also, da schwingt ja immer dieses mit, okay, was haben wir denn jetzt davon? Ja, jetzt haben wir so viel Geld da reingepackt und ich habe das mal so überschlagen. Ich denke, wir reden da schon so von 200.000 bis 250.000 Euro, die uns dieses ganze Projekt jetzt gekostet hat. Und da muss man natürlich dann auch entsprechend selbstbewusst sein und auch mutig sein zu sagen, ja, wir machen das jetzt, obwohl wir es nicht sofort im Umsatz sehen, obwohl wir nicht sofort den Spiegel haben, wir haben das reingegeben und das rausbekommen. Und das ist dieser langfristige Ansatz, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe. Das kann man nur machen, das macht auch nur dann Sinn, das kann man sich auch nur dann trauen, wenn man sagt, das hier ist ein Long Game oder eigentlich nicht Long, sondern Unendlich Game, Infinity, weil es eben keinen kurzfristigen Impact gibt. Den Impact werden wir langfristig sehen. Den werden wir darin sehen, dass unsere Positionierung vielleicht nochmal klarer ist. Den werden wir darin sehen, dass wir uns vom Wettbewerb nochmal mehr unterscheiden. Den werden wir darin sehen, dass wir bessere Mitarbeiterinnen für uns gewinnen können, weil wir auch da ein klares Standing haben. Das werden wir in verschiedenen B2B-Kooperationen sehen, weil wir da jetzt vielleicht auch ein bisschen professioneller wahrgenommen werden. Also es sind überall so ein Impact, der halt aber wächst und den wir höchstwahrscheinlich nie beziffern werden können, weil man ja auch nicht weiß, wie wäre es jetzt gelaufen mit dem alten Branding. Du hast ja nie die eine Wahrheit. Und ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass so eine Entscheidung, die so zu treffen, sehr, sehr mutig ist. Und bei mir war es aber bis jetzt immer so, dass die mutigsten Entscheidungen eigentlich immer auch die besten waren. Ja, die haben sich dann am besten, Mut ist ja auch ein ganz, ganz sehr, sehr großer Wert von mir. Ich sage immer so, wer mutig ist, kann eigentlich nur gewinnen in der einen oder anderen Variante. Also Mut ist für mich, wie gesagt, ein ganz, ganz großer Wert. Das ist auch etwas, was ich meinem Kind immer wieder beibringen möchte, mutig zu sein. Weil Mut ist auch etwas, wenn man mutig war, man kann sich nie vorwerfen, oh, da war ich aber mutig. Also diese Entscheidung hat schon ein bisschen in uns gearbeitet und dann ging es aber auch recht flott, dass wir gesagt haben, jo, wir machen das jetzt, Plan aufstellen, also erster Schritt, wollen wir das ja oder nein? Zweiter Schritt, was wollen wir eigentlich genau? Ne? Also wenn man jetzt eine Agentur, also uns war schon klar, wir brauchen dafür externe Hilfe, wir brauchen eine Agentur, die sich damit auskennt. Und auch da gibt es ja wieder von bis. Ne? Also es gibt, also du kannst ja alles kaufen. Dann die einen sagen, ja, das machen wir so eine Marktumfrage und dies und das und führen erstmal hier 2000 Interviews mit irgendwelchen, mit Kundinnen und so und arbeiten dies aus und das aus und dann dauert das erstmal noch ein halbes Jahr. Oder du kannst auch sagen, hey, wir wollen einfach nur ein Facelift machen. Bitte macht uns ein neues Logo und das hauen wir dann überall drauf und der Rest ändern wir ein bisschen die Farben und that's it. Jetzt mal, um so die zwei Pole aufzumachen. Oder du hast das ja so in der Mitte, für das wir uns dann letztendlich entschieden haben zu sagen, naja, also jetzt die super große Marktforschungsgeschichte brauchen wir jetzt irgendwie auch nicht. Ich glaube, dafür sind wir auch zu klein, ja, dafür haben wir auch einfach sehr, sehr gut. Wir sind ja wir sind ja an den Kunden dran, wir sprechen ja jeden Tag mit denen. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal 2000 Leute nochmal extra befragen, sondern wir wollen eine Befragung haben von einzelnen ausgewählten Leuten, das haben wir auch gemacht. Befragung im Team, ja, Workshops mit dem Team, mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Positionen, aus verschiedenen Rollen und so weiter. Dann wollen wir eine Brand Story, dann wollen wir das neue Design, also einmal sozusagen die Strategie, die Story, also Wording, Text und so weiter und dann natürlich auch das Visuelle. Aber da auch erstmal hinzukommen, welches Paket wollen wir denn und brauchen wir denn jetzt überhaupt? Und wäre es nicht doch besser, wenn man schon einmal richtig macht, vielleicht das ganz Große zu machen oder rechts doch einfach ein bisschen neue Farben machen? Also da sie schon, da ist ja noch nichts passiert. Aber da geht natürlich schon die erste Energie rein, die erste auch da wieder große Entscheidung zu treffen, ist natürlich auch eine monetäre Geschichte dann. Also was wollen wir eigentlich, welchen Umfang soll es so annehmen? Was ist der Outcome? Das war so Schritt 2. Schritt 3, ja, mit wem überhaupt? Wem brauchen wir? Was können wir intern abdecken und auch was nicht? Da war halt relativ klar, schnell klar, okay, wir brauchen eine Agentur, aber jetzt auch nicht das Monster-Ding. Dann ging es aber auch schnell rein, nachdem wir die Agentur dann beauftragt haben, in verschiedene Workshops, in verschiedene Konstellationen von Leuten, die damit am Tisch saßen, in die Kundinnen-Interviews, in die Interviews von Leuten aus dem Team auch. Dann wurde die Brand-Story, also das neue Narrativ, aufgemacht. Auch da, ja, das sieht dann im Endprodukt, sieht das so, immer so schön aus. Ja, und dann haben sie dies und dann das. Aber auch da gab es verschiedene Stories. Ich glaube, es wurden uns 5 Nutshells, so nennt man das dann, Nutshells präsentiert, wo wir uns dann für einen Pfad entschieden haben. Der wurde dann weiter verfolgt, der wurde dann weiter ausgereicht. Erst als das stand, waren wir sozusagen so weit, das ans visuelle Design zu übergeben. Auch da gab es wieder verschiedene Routen. Mit Routen meine ich nicht nur verschiedene Farben, sondern es gab auch einen Gegenentwurf zu dem, was es denn jetzt geworden ist, der auch ganz anders aussah, aber auch Elemente hatte, die uns gefallen haben und so. Und ja, und sich dann auch da für eine Route zu entscheiden, ist natürlich auch wegweisend. Dann ging es an die visuelle Brand, Farben, Logo und so weiter. Auch da verschiedene Feedback-Schleifen. Und wenn das, dann stand das irgendwann alles, ja, nach vielen Meetings, nach vielen Workshops, nach vielen Feedback-Schleifen, nach vielen Befragungen, nach viel, also bei mir auch schlaflosen Nächten, so. Und dann geht es erst in die Umsetzung, Implementierung, ne? Das dauert dann natürlich alles nochmal so lange, viel länger als gedacht, denn klar, wir mussten jede E-Mail anfassen, jedes Video, alleine im Mentoring haben wir um die 150 Videos, die haben wir alle im neuen Design gemacht. Für die, die es nicht wissen, ich sitze ja da viel quasi an Präsentationen, ja, also PowerPoint-Präsentationen. Ich und das Video von mir quasi gleichzeitig und führe euch da durch die einzelnen Wissenselemente durch. Und diese Folien, die PowerPoint-Folien, waren natürlich alle mal in Design. Jetzt macht die mal alle ins neue Design. Also Wahnsinn, ja, das gleiche bei Finance First. Also alle Templates für Instagram, alles für Facebook. Im Mentoring, das ganze Welcome-Package von der Box über das ganze Workbook, was ja auch noch etliche 100 Seiten hat, das alles neu zu designen, dann die komplette Website, die Event-Deko, bis hin zum Podcast-Logo, bis hin zu Stiften und Jutebeuteln, also wirklich, das, also ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto größer ist es irgendwie noch dieses Wunder, dass, oder ja, schon ein kleines Wunder, dass wir auch das alles on time geschafft haben und auch ohne Reibung, fehlerlos. Ja, es ist nichts hinten runtergefallen, es ist also keine gravierende, wo man jetzt sagt, boah, ey, sorry, hätte mal jemand dran denken können, ja, dass wir auch noch XY haben. Eigentlich liegt das auf der Hand, aber keiner dran gedacht. Das ist überhaupt nicht passiert, überhaupt nicht. Klar gibt es irgendwo noch kleinere Hiccups und mit der Technik und so weiter, aber es ist ja alles eingepreist, es ist ja so, it is what it is, ja. Aber auch, dass das so reibungslos funktioniert hat, ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Also ihr merkt, ich komme aus dem Stolz und aus der Feierlaune und aus dem Glücksgefühl gar nicht mehr raus. Bin mega happy, sehr, sehr stolz und glaube, dass es uns einfach extern guttun wird, auch intern guttun wird und ein, ja, mutiger Schritt war, mit wo sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, wo sehr, sehr viel Geld drin steckt. Aber ich glaube, es war genau der richtige Schritt und freue mich darauf. Ja, das alles jetzt noch mehr zum Leben zu erwecken und dass alles noch mal klarer ist und noch mal fokussierter. Und ja, ich glaube, das war genau das Richtige für uns. Und das Feedback ist ja auch überwältigend. Euch gefällt es auch sehr, sehr gut. Das ist natürlich immer auch dann noch mal befreiend, obwohl ich vorher auch gesagt habe, naja, wenn ich es alles scheiße finde, bleibt es trotzdem so. Also das sollen wir dann machen. Ja, können ja nicht alles wieder rückgängig machen. Menschen sind Gewöhnungstiere. Ihr werdet euch, wer es nicht so geil findet, ihr werdet euch schon dran gewöhnen. Ja, passt schon. Mache ich mir gar keine Sorgen. Damit schließe ich auch die Business Highs ab. Business Lows gibt es tatsächlich auch keins. Also ja, es läuft einfach wie geschnitten Brot bei meiner Moneypenny, was natürlich auch zu meinem allgemeinen Wohlbefinden beisteuert. Also dieser Sommer, diese Monate, eigentlich dieses komplette Jahr, absolut 10 von 10. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Es folgen jetzt meine größten Erkenntnisse über mich, übers Leben und über Menschen. Der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen fange ich mal über mich an. Ich habe nochmal über mich selber gelernt, dass ich alle paar Jahre etwas Neues in meinem Leben brauche. Ich brauche neue Inspirationen. Das war in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, war das, als ich neu angefangen habe mit Kraft- und Fitnesstraining, als ich auf die Idee gekommen bin vor ein paar Jahren, hey, man könnte ja irgendwie mit 30 auch nochmal anfangen, Geige zu spielen, neues Instrument zu lernen. Ich habe mir Schwimmen selber beigebracht, habe angefangen, Tennis zu spielen, genauso wie ich immer wieder neue Seminare besuche, neue Workshops besuche, wenn ich so das Gefühl habe, ich brauche einen neuen Input und ich brauche etwas aus einer anderen Welt. So, genau, das mache ich viel im Sport, aber eben auch, wie gesagt, Geige, Seminare, Workshops. Hey, Kind, ja, Kind ist auch, war auch eine Abwechslung. War auch ein bisschen was Neues, war auch Inspiration. Aber ich merke, ich brauche das, um mein Gehirn neu herauszufordern und um ein paar neue, ja, schöne Verbindungen zu formen im Gehirn. Also ganz neue Abläufe, neue Denkstrukturen, neue Ideen. Und es ist gar nicht mehr so, das ist sozusagen eine Rückwärtserkenntnis. Es ist jetzt gar nicht, dass ich mich hinsetze und denke, oh, ich fühle mich so uninspiriert, was könnte ich denn jetzt mal machen? Sondern es ist eher so, ja, ich habe irgendwie Bock auf das Neues. Und dann so, ja, stimmt. Macht irgendwie Sinn, weil die letzten Jahre ist gar nicht mehr so viel super Neues irgendwie reingekommen. Und ja, so ein bisschen Inspiration wäre vielleicht ganz gut. Also ich komme dann eher so über den anderen Weg zu sagen, ach, irgendwie könnte ich mal wieder was Neues gebrauchen oder manchmal ist es ein bisschen langweilig oder so. Jetzt gar nicht von der Zeit her, sondern so von der, ja, von Denkweisen, von Strukturen, von der Lernkurve, die dann vielleicht in manchen Bereichen nicht mehr so da ist. Ja, und jetzt seid ihr alle ganz gespannt, was habe ich mir denn Neues überlegt? Golf. Kein Scherz. Wirklich kein Scherz. Frag mich nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich weiß selber nicht so super genau. Aber ja, Golf. Weil ich dachte, okay, ja, Teamsport, Kontaktsport und so weiter habe ich also an den Nagel gehangen. Ja, nach über 20 Jahren Fußball brauche ich keine Knieverletzung mehr, wo man sagen muss, ich bin da sehr gut rausgekommen. Und dachte so, was ist mal so was ganz anderes? So andere Menschen, komplett andere Abläufe. So, anderer Ablauf im Körper, im Kopf. So, womit habt ihr noch nie irgendwie was zu tun? Einzelsport. Einzelsport und dann noch Golf. Ja, so kommt es also, dass ich meine erste Golfstunde hatte. Und es war so wie erwartet etwas komplett anderes, komplett Neues, wieder total bei Null angefangen. Ich habe es ganz gut gemacht, habe den Ball getroffen. Da meinte mein Trainer, es wäre schon, also wow, ja, es ist schon richtig, richtig gut, wenn man jedes Mal den Ball trifft. Ich habe ungefähr, ja, ich sag mal, die ersten drei Male nicht so, aber dann habe ich schon so jedes Mal den Ball getroffen. Macht natürlich dann auch Spaß, wenn es nicht direkt so ein Schuss in den Ofen ist. Muss man natürlich auch zugeben. Aber dafür sorgen ja dann auch die Trainer, so erste Erfolgserlebnisse zu bekommen. Gute Trainer zumindest. Ja, das ist jetzt also das. Wieder total bei Null angefangen. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie liebe. Noch nicht seit immer, da komme ich später noch drauf. Aber jetzt finde ich es richtig cool, bei Null anzufangen, sich vor sich selber zum Deppen zu machen. Ja, auch so keine Ahnung von nichts zu haben. Keine Ahnung von nichts zu haben, null Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann. Also man steht da eigentlich komplett nackig und sagt so, ja, okay, jetzt ist hier, du weißt ja, ich wusste ja nicht mal, wie greife ich denn jetzt diesen Schläger? Da fängt es ja schon an, ja, so bei diesem ganzen Setup. Wie greife ich den Schläger? Wie stehen die Füße? Wie ist eigentlich der komplette Bewegungsablauf? Hä? Ich dachte immer, man macht das mit den Armen. Nee, die Arme machen gar nichts, die sind einfach nur mehr oder weniger steif. Hä, wie denn dann? Also so richtig so, wo ich so richtig gemerkt habe, oh ja, jetzt rattert mein Hirn aber ganz schön und dann muss der Körper auch noch was anderes machen. Das war also eine sehr schöne Erfahrung und ja, ich glaube, das ist auch einfach eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit im Leben, sich immer mal wieder in die Lage zu versetzen, in die Lage zu bringen, von Null auf zu lernen. Also Ego komplett auf Null setzen und zu wissen, so, du kannst gar nichts. Ja, ist ja toll, dass du gerade noch beim Event von 200 Leuten warst und irgendwie Madame Moneypenny bist und keine Ahnung was. Oder wie geil dein Bananenbrot ist, das du packen kannst oder wie schön du Geige spielst oder halt auch nicht. Das interessiert den Golfplatz halt nicht. So, du bist da einfach nur, du bist in einer anderen Rolle, du bist in einer anderen Sphäre, du bist in einem komplett anderen Universum, wenn man so will. Und wie geil du woanders bist, interessiert niemanden. Weil hier bist du absolute Anfängerin und kannst gar nichts. Also reihe dich gefälligst hinten ein. Und ich liebe sowas. Ich weiß auch nicht. Ich liebe das. Und sich das aber zu erlauben, also warum erzähle ich euch das jetzt? Ne? Also sich das zu erlauben, ist, glaube ich, eine große Fähigkeit, Anfängerin zu sein. Es ist ja die Basis fürs Lernen. Und wenn wir sagen wollen, einer unserer Werte, die uns hier auch ja, verbindet, höchstwahrscheinlich bei Madame Benepini, ist eben persönliche Weiterentwicklung, persönliches Wachstum, neue Erfahrungen machen, so ein bisschen auch das Beste aus dem Leben herauszuholen. Dann gehört es einfach mit dazu, dass wir halt lernen. Ja, ich meine, ihr hört jetzt hier den Madame Benepini Podcast, beziehungsweise jetzt heißt er ja Own It, den Own It Podcast, um ja auch etwas zu lernen, um neue Sachen zu lernen, um vielleicht euch zum ersten Mal überhaupt mit Geld und Finanzen auseinanderzusetzen. Und dieses Mindset, diese Einstellung dazu braucht es aber, um halt auch neue Sachen lernen zu können, logischerweise. Ja, wenn ich durch die Gegend renne und sage, ich weiß eh schon alles, ich brauche nichts mehr lernen, ja, toll, dann bleibst du halt immer da, wo du bist. Das ist hier natürlich nicht das, wie wir leben wollen. Das ist natürlich nicht unser Anspruch an uns selber. Wir wollen ja wachsen und dazu gehört halt, sich auch immer mal wieder auf Null zu setzen und sich zum Deppen zu machen. Und ich glaube, man kann das trainieren. Also je öfter man sich in die Lage versetzt, mal wieder bei Null anzufangen, und das kann ja auch nur im Kleinen sein, das muss jetzt nicht das riesengroße Hobby sein, das kann auch einfach in einem Meeting sein und sich einzugestehen, boah, ich weiß ja, eigentlich weiß ich gar nichts, so, ne? Und dann mal eine Frage zu stellen. Das ist ja schon etwas, um einen Lernprozess in den Gang zu bringen. Und jetzt komme ich ein bisschen darauf zurück, weil ich anfangs gesagt habe, das war noch nicht immer bei mir so, im Gegenteil. Ja, also ich war eigentlich Großteil meines Lebens so unterwegs, dass ich alles wissen müsste. Und dass es peinlich ist, etwas nicht zu können, dass unangenehm ist, Fragen zu stellen. Also Wissensfragen zu stellen, wenn man etwas wirklich nicht weiß. Und mit diesem Glaubenssatz bin ich sehr, sehr lange durchs Leben gelaufen. So, ich habe es mir nicht erlaubt zu fragen. Ich habe es mir nicht erlaubt, Anfängerin zu sein. Mein Anspruch an mich war, ich muss alles schon können und wissen. Und das ist super anstrengend. Das ist sehr anstrengend und vor allem kommt man ja also auch nicht weiter. Ja, also wenn ich denke, ich müsste immer alles wissen, aber ich weiß es halt de facto nicht und erlaube mir aber auch nicht, es zu lernen, ja, ist ja absoluter Teufelskreis, da kommst du ja so nicht raus. Und wie gesagt, ich glaube, man kann es trainieren, indem man sich erlaubt, Anfängerin zu sein, indem man sich auch eingesteht, ja, ich weiß es nicht. Ich darf jetzt aber auch diese Frage stellen, niemand wird irgendwas Blödes über mich denken, wenn ich diese Frage stelle und selbst wenn doch, ja, dann hat er ein Problem. Mit Betonung auf er, nicht sie, dann hat er ein Problem. Das abzulegen, da liegt, glaube ich, ganz viel Energie und ganz viel Magic und ganz viel Potenzial für Weiterentwicklung drin. Und ich habe das, wie gesagt, lange Zeit nicht gemacht, weil ich mich das nicht getraut habe. Ich wollte mich nicht entblößen. Ich wollte nicht zeigen, dass ich etwas nicht kann und nicht weiß, von dem ich wahrscheinlich die einzige Person auf der Welt war, zu denken, dass ich das doch wissen müsste. Damit habe ich mir auf jeden Fall in vielen Jahren einiges verbaut und das ist auch erst gekommen mit Selbstbewusstsein, was ich mir über die Jahre besonders im beruflichen Kontext auch erarbeitet habe. Also ich kann euch jetzt keinen irgendwie Hack oder tollen Trick geben oder so, wie sich das bei mir von heute auf morgen geändert hat, sondern ich habe einfach stückweise angefangen, es mir mehr zu erlauben und bin dadurch selbstbewusster geworden, einfach mal die Frage zu stellen im Meeting. Oder nochmal bei einer Freundin nachzufragen, wie hast du das jetzt gemeint? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört, den Begriff so. Also immer ein Stückchen weiter aus dem Schneckenhaus zu kommen. Und das hat mir dann stückweise Selbstbewusstsein gegeben und heute frage ich alles. Also so, da ist mir auch wirklich keine Frage zu doof. Auch da kommt es natürlich ein bisschen aufs Umfeld drauf an. Ja, baut euch ein Umfeld, wo das auch erlaubt ist, wo ihr euch auch gut fühlt. Fragen zu stellen und euch Sachen auch erklären zu lassen. Und mein großes Learning ist dabei auch, die Menschen lieben es. Ja? Euer Gegenüber liebt es, euch etwas zu erklären. Das finden Menschen ganz toll. Ich finde das ja auch toll, wenn ich um Rat gefragt werde oder kannst du das noch mehr erklären oder so. Das ist auch eine Form von Wertschätzung. Wenn man immer nur bei sich bleibt und sich nicht traut, Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen, ja, fast forward, paar Jahre mit irgendwie Kind und Beruf und so weiter, dann ist man immer so sehr für sich alleine und verwehrt auch anderen Menschen. Also man selber, sich selber verwehrt man diesen Lerneffekt und andere Menschen verwehrt man auch, eine Verbindung aufzubauen und vielleicht auch Wertschätzung zu erfahren. Ja, auch da wieder, die Angst ist immer größer als das Resultat dann an sich, ja, als das schlechte, in Anführungszeichen, Ergebnis. Ich wurde nie großartig belächelt oder nie komisch über mich geredet oder so, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also stellt eure Fragen, erlaubt euch, Anfängerin zu sein, lernt neue Sachen, baut diesen bauen diesen Lernmuskel auf, baut euch da Selbstvertrauen auf in kleinen Projekten, um dann vielleicht auch an die größten Sachen ranzugehen, zum Beispiel wie sowas wie Finanzen oder wie nochmal einen anderen Beruf zu erlernen oder eine Weiterbildung zu machen, da dran zu bleiben, weil es euren Job vielleicht in 20 Jahren nicht mehr geben wird. Das wird, glaube ich, in Zukunft immer, immer wichtiger, diese Lernfähigkeit. Und das können wir nur machen, wenn wir uns das selber erlauben zu lernen. Und wenn wir uns selber eingestehen, okay, ich weiß nichts davon, das ist aber auch okay. Ich kann alles lernen, das ist ein sehr wichtiger Glaubenssatz. Ich kann alles lernen, ja. Dann seid ihr, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss es trainieren. Das kommt nicht von heute auf morgen. Könnt ihr euch ja mal mitnehmen auf eure kleine Agenda und ein bisschen üben und euren Lernmuskel, ich bin Anfängerin-Muskel, ein bisschen zu trainieren. Was habe ich gelernt übers Leben im letzten Quartal? Und da möchte ich speziell auf das Phänomen von Sprache eingehen, nämlich wie Sprache uns beeinflusst. Und da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Und das eine ist so wirklich komplett aus meinem eigenen Leben. Ich war mit dem Kind unterwegs auf dem Spielplatz und auf dem Weg zurück laufen wir an so ein paar kleineren Gärten vorbei. Das heißt, da bekommt man dann manchmal so Gespräche mit und Kind bleibt stehen und rüttelt am Zaun und so Sachen, ne? wie man dann halt so kurz mal stehen bleibt. Und da habe ich eine Szene beobachtet, wie Oma mit ihrer Enkelin gespielt hat und beziehungsweise auch kommuniziert hat. Das Setup war so: Die Oma saß in einem so Sessel draußen im Garten und die Enkelin saß auf ihrem Schoß zueinander gerichtet und dann ging es um Jungs, um Mädchen und um Männer und Frauen. Und das Gespräch lief eigentlich, also wie alt war das Kind? Vielleicht 6, 5, 6, 7, so um den Dreh. Und es verlief halt so, dass die Enkelin oder das kleine Mädchen immer Jungs nachgemacht hat und Mädchen nachgemacht hat. Und dabei ging es um Muskelkraft, um Stärke. Und dann hat sie immer gefragt, wie machen Mädchen? Und dann hat die Oma, ja, traurigerweise eine sehr schwache Mimik aufgelegt und es ging dann darum, so ein bisschen den Arm wegzudrücken von dem kleinen Mädchen, um mal zu zeigen, okay, wie stark sind Mädchen? Und da hat diese Oma, diese Dame, also Mädchen sehr, sehr schwach dargestellt, ne? Also sehr so: Ach ja, also die Mädchen machen nur so. Also so ganz wenig gedrückt und so in sich zusammengefallen und so sehr unterwürfig, so der Blick und alles so ganz lieb und sehr harmlos und so. Und da ist schon so, okay, wow. Und dann ging es natürlich darum, wie Jungs machen. Ja, und Jungs machen so. Ja, also die Stimme wurde laut und hat sich mehr aufgesetzt und hat fest gedrückt und so, also richtig Power drin. Und es ging dann auch weiter mit Frauen und Männern und so. Und aber die Jungs sind einfach nochmal stärker. Also das Mädchen hatte schon so ein bisschen herausgefunden und meinte so: Wirklich, ja, mach nochmal, wie machen Mädchen? Und man hat richtig gemerkt, okay, da bildet sich gerade ein Weltbild. In dem Moment bilden sich gerade Glaubenssätze. So, Mädchen sind schwach, Jungs sind stark. Oh, und das hat mich so getriggert irgendwie. Ich habe natürlich, um Gottes Willen, natürlich nichts gesagt. Aber ich dachte mir, in meinem Kopf waren natürlich 1000 Gedanken, die ihr euch vorstellen könnt. Und ja, da dachte ich mir wieder so, ja, in meiner Bubble und so. Und dass das so, so wichtig ist. Und das passiert abseits von Politik und abseits von Schulen und abseits von, keine Ahnung, welche Fördersachen und so. Das passiert halt zu Hause in den Haushalten, wie welches Frauen- und Mädchenbild und auch Jungsbild und Männerbild wir unseren Kindern mitgeben. Und genau in solchen Situationen wird das geformt. Das war nicht nur ein, zweimal, das war nicht nur ein 30-Sekunden-Gespräch, sondern ja, mein Kind war dann auch so fasziniert von irgendwas, was da im Garten war, dass wir da leider eine ganze Weile so an der Hecke standen. Das ging eine ganze Weile, dieses Gespräch. Und es war schon auch so, dass ich dachte, naja, wir gehen jetzt mal weiter. Ja, also das möchte ich nicht, dass das überspringt. Weder für einen Jungen noch für ein Mädchen. Ja. Wollte ich euch mal mit auf den Weg geben. Achtet drauf, wie die Großeltern mit euren Kindern sprechen. Nein, im Ernst. Ja, also Sprache formt einfach, so werden Glaubenssätze geformt. Wenn das öfter mal diesem Mädchen so gesagt wurde oder auch noch vorgelebt wurde oder so, ja, Mädchen und Frauen sind schwach und Jungs und Männer sind stark oder haben stark zu sein und haben schwach zu sein, das ist einfach absolut fatal. Und Sprache formt nun mal komplett unsere Welt. Dazu habe ich noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Darauf wurde ich selber auch aufmerksam gemacht durch einen Artikel. Ist euch mal aufgefallen, jetzt im Presidential-Wahlkampf, dass immer die Rede von Trump und Kamala ist. Oder Trump und Kamala Harris. Trump wird immer mit Nachnamen genannt und Kamala Harris wird entweder nur mit Vornamen genannt oder mit ganzen Namen. Es ist nie Trump versus Harris oder ganz, ganz selten. Es ist auch nie Donald. Es ist auch nie Donald und Kamala, sondern es ist immer Trump und Kamala Harris. Und das ist ein Phänomen, was tatsächlich existiert. Ja, das sieht man, das ist jetzt das Beispiel, wie es jetzt aktuell mal richtig schön dargestellt wird. Mir ist das schon mal aufgefallen bei uns im Kinderzimmer. Oder beziehungsweise dann wurde mir das nochmal bewusster. Kind hat verschiedene Bücher und es gibt eine wunderschöne Bücherreihe, die heißt Little People, Big Ideas. Und da wird pro Buch eine große Persönlichkeit vorgestellt. Und die Titel dieser Bücher, man muss sagen, es gibt verschiedene Versionen, aber ich habe trotzdem gefunden, so wie ich es jetzt erzähle, Maya de Angelou, das Buch heißt Maya. Das Buch über Wolfgang Amadeus Mozart heißt Mozart. Wir haben also Maya und Mozart. Vorname, Nachname. Trump, Kamala. Und dafür gibt es so viele weitere Beispiele. Und auch da wieder, es fängt im Kinderzimmer an, liebe Leute. Ja? Ob es jetzt die Oma ist, die der Enkelin irgendwie einen Scheiß erzählt, oder ob es halt solche Kinderbücher sind, wo das schon so unterbewusst gefestigt wird. So, und dieses Phänomen dahinter, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, es gibt mehrere Studien, die belegen, dass Frauen in professionellen Kontexten, also in der Politik oder auch als Ärztin, ja, da gibt es auch Ärztinnen und so weiter, häufiger mit ihrem Vornamen angesprochen werden, während Männer eher mit dem Nachnamen angesprochen werden. Das ist ein gängiges Phänomen, es gibt Studien dazu, dass es wirklich so ist. Haben wir uns jetzt nicht hier ausgedacht, sondern das ist wirklich so. Und man könnte jetzt sagen, naja, come on, ja, aber auch dazu gibt es weitere Studien, dass dieser Unterschied, das sind zwar so subtile Auswirkungen, aber wirklich tiefgreifende Auswirkungen auf die Wahrnehmung von dem Status von Frauen, logischerweise. Ja, nenne ich immer jemanden nur bei Vornamen, er ist meine Freundin, und ach, ist irgendwie ganz nett und so. Ja, oder nenne ich jemanden beim Nachnamen, das verkörpert immer Status und Autorität. Und Nachnamen sind einfach formeller oder wirken formeller und professioneller. Und Männer, die mit ihrem Nachnamen angesprochen oder genannt werden, werden als wichtiger und autoritärer wahrgenommen, während logischerweise das Verwenden nur des Vornamens bei Frauen sie freundlicher machen lässt und aber gleichzeitig auch weniger seriös. Also freundlich und seriös gibt es ja aktuell leider einfach nicht, schon gar nicht bei Frauen. Also Männer werden beim Nachnamen genannt, gelten als wichtig und autoritär. Frauen werden beim Vornamen genannt, gelten als freundlich und weniger seriös. So, und wozu führt das in der Praxis? Zu einer geschlechtsspezifischen Wahrnehmung, bei der Männer mehr Respekt, mehr Anerkennung, mehr Seriosität, Professionalität und so weiter zugeschrieben wird. Und deswegen werden sie auch als wichtiger eingestuft. Wichtiger in Anführungsstrichen. Als wichtiger, professioneller, seriöser eingestuft für unsere Gesellschaft, für unsere Politik und so weiter, als halt die nette Kamala. Und dass das natürlich für den Feminismus alles andere als zuträglich ist, ist, denke ich, auch klar. Das alles trägt nämlich dazu bei, dass, also unterbewusst ja auch, dass diese traditionellen Geschlechterrollen verstärkt werden. Ja, in denen Männer als dominant wahrgenommen werden und Frauen eben, dadurch, dass sie beim Vornamen genannt werden, es wird einfach suggeriert, dass sie weniger Autorität oder auch Macht besitzen. Und das ist ja genau das, wovon wir eigentlich wegkommen wollen. Ja, jetzt habe ich noch einen kleinen weiteren Aspekt dazu, der ist mir aufgefallen, auch im Gespräch mit Sophia Fritz damals. Da haben wir uns ein bisschen den Ball hin und her geworfen, da ging es auch um Sprache. Ne? Angela Merkel ist die Mutti. Olaf Scholz ist nicht der Vati. So, warum ist das so? Könnt ihr in dem Buch nachlesen und so weiter. Aber da auch wirklich mal auf diese Sprache zu achten. Mir ist in dem Zusammenhang nämlich mal aufgefallen, ein mittlerweile Freund von mir hat sich damals, als wir uns kennengelernt haben, hat er sich vorgestellt als Familienvater. Er würde nur bis 15 Uhr arbeiten, weil er ist ja Familienvater. Und da dachte ich zum ersten Mal so, ist ja interessant, Familienvater. Ja, so hat sich ja noch nie jemand bei mir vorgestellt. Und jetzt so ein paar Jahre später ist mir das nochmal in den Kopf gekommen und dachte so, Familienmutter gibt es irgendwie nicht. Also bei Mutter ist total klar, dass sie sich um die Familie kümmert, beim Vater nicht. Beim Vater muss man das Wort Familie noch davor stellen, ja, noch als Lobeshymne, oh, ist aber nicht nur Vater, ist ein Familienvater, er möchte Zeit mit seiner Familie verbringen, er kümmert sich um die Familie. So, bei Familienmutter ist es nicht so. Ja, jetzt mal abgesehen von, also was gibt's noch alles Schönes? Ja, Karrierefrau, Karrieremann gibt's auch nicht, Powerfrau, Powermann gibt's auch nicht. Also wir Frauen müssen uns das, also das, was uns die Rolle eh schon zuschreibt, bekommen wir for free mit dazu. Mutter ist klar, dass Familie Mutter ist. Aber alles darüber hinaus, Karriere, das Wort müssen wir uns da vorstellen, das müssen wir uns dazu verdienen. Power, Macht, das müssen wir uns dazu verdienen. Girlboss, ja, hate it. Ich hasse es so sehr, dieses Wort Girlboss. Wir können nicht einfach Boss sein, wir müssen Girlboss sein. Ach, Sprache ist sowas Schönes. Könnt ihr mal mitnehmen, vielleicht findet ihr noch ein paar andere Wörter. Schreibt es mir gerne mal, wie vielleicht auch eure Sprache oder wie Sprache, was ihr so wahrnehmt an Sprache und was sie mit euch macht. Vielleicht können wir da noch ein paar Beispiele sammeln. Kommen wir zur letzten Kategorie über Menschen. Ach, auch ein interessantes Beispiel aus der Madame Moneypenny Welt sozusagen. Learning oben drüber ist über Menschen, dass Menschen immer von sich selber reden. Gerade wenn sie in den Attacke-Modus gehen, geht es nie um die Person, die attackiert wird, sondern es geht allein um die Person, die attackiert. Es geht nie darum, dass ihr, wer auch immer, irgendwas falsch gemacht habt oder so, sondern es geht immer um die Person, die attackiert, um deren Problem mit sich selber. Ich habe so ein plakatives Beispiel für euch. Es ist fast schon zu gut. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe die liebe Isabella Steiner interviewt für ein Madame Moneypenny Meets und sie ist die Gründerin von Nüchtern. Nüchtern ist ein Online-Shop, auch mit einer Präsenz in Berlin, aber hauptsächlich Online-Shops für alkoholfreie Spirituosen sozusagen. Ja, kriegst du einen alkoholfreien Wein, einen alkoholfreien Sekt, einen alkoholfreien Aperölchen und so weiter. Also Gin, alles, ja. Gibt's alles da alkoholfrei. Und im Zuge der Veröffentlichung dieses Podcasts haben wir auch ein Newsletter dazu rausgeschickt, wie wir das immer machen bei den Madame Moneypenny Meets Folgen. Hey, ja, hier ist die neue Madame Moneypenny Meets Folge. Ich rede mit Isabella Steiner über die Gründung ihres Unternehmens, bla bla bla. Übrigens, Isabella hat das und das gegründet. Da geht's um alkoholfrei und so weiter. Ist irgendwie ein cooles Thema, haben wir darüber gesprochen, was hat alkoholfrei, was hat Alkohol mit Feminismus zu tun und so weiter und so fort. Und dann bekommen wir E-Mails darauf. Also nicht sonderlich viele, aber ein paar. Und eine ganz speziell, eine Dame, die uns so eine lange E-Mail geschrieben hat, wie unverschämt sie doch dieses Thema findet und dass ich das so oberlehrerhaft in dieser E-Mail jetzt kommunizieren würde, dass wir jetzt alle alkoholfrei leben müssen. Und es ist ja schön, dass ich seit langem keinen Alkohol mehr trinke, aber das könnte ich jetzt nicht allen anderen hier irgendwie vorschreiben und überstülpen. Eine riesenlange E-Mail. Und dann hatte die Arme auch noch Geburtstag an dem Tag, ja, und schrieb noch so, also ich habe aber heute Geburtstag und ich stoße an mit meinem Vater oder wem auch immer, ja, und da wird es Sekt geben mit Alkohol und wir lassen uns richtig gut gehen und rantet da einen ab und die wirklich an ihrem Geburtstag auch noch, ja, also sie nimmt sich die Zeit, erstmal so einen langen Rant zu schreiben, eine ewig lange E-Mail, also die war wirklich lang. Dann noch an ihrem Geburtstag, ja, sich so überkommen zu lassen von so einer schlechten Laune, von so einer schlechten Energie. Also mir tat die Dame einfach sehr, 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 sehr leid. Und die war wirklich gespickt von auf der einen Seite Rechtfertigung, dass sie jetzt ihren doofen Sekt trinkt, auf der anderen Seite Anschuldigung, so mir gegenüber und so dieses, wie so trotzig, ne, ich habe aber heute Geburtstag, jetzt trinke ich meinen Sekt. Und ich sitze und lese diese E-Mail, die wurde mir dann weitergeleitet. Und ich war so, okay, aber es ist mir doch. Also, es ist mir doch vollkommen egal. Es ist mir doch, also, es gibt kaum Dinge, die mir egaler sind auf der Welt, ob du jetzt heute einen Sekt mit Alkohol trinkst oder nicht. Also, es ist mir doch egal. Es interessiert niemanden. Es interessiert niemanden. Und mich schon, ich kenne dich überhaupt nicht. So. Und da fragt man sich, warum hat sie jetzt diese E-Mail geschrieben? Ja, also anscheinend hat sich da ein bisschen was aufgestaut, keine Ahnung. Aber so dieses, ich bin der Nabel der Welt, mir gefällt das jetzt hier nicht, was du hier zum Thema machst und deswegen puste ich das jetzt mal an dich raus und nehme mir hier die Zeit, eine ellenlange E-Mail zu schreiben und auf der anderen Seite sitze ich und denke so, I couldn't care less. Also es interessiert niemanden. Mich interessiert es nicht, ob ihr Alkohol trinkt oder nicht. Das ist mir wurscht. Ich habe doch gar kein, mir ist das doch egal. So, was habe ich denn davon, wenn ihr jetzt keinen Alkohol trinkt? Oder wenn ihr doch Alkohol trinkt? Ist doch vollkommen wurscht, ja? Ich stelle euch etwas vor, ich stelle euch eine Idee vor, ich stelle euch ein Konzept vor. Und das mache ich natürlich, oftmals, ja, auch wenn ich selber auch eine Geschichte dazu habe und sage dann übrigens, ich trinke irgendwie auch schon seit langer Zeit keinen Alkohol, wie übrigens sehr, sehr viele Menschen da draußen. So. Und ob du jetzt zu deinem Geburtstag ein Säckchen trinkst oder nicht, ist mir herzlich egal. Und ob du dir jeden Abend die Kante gibst, jeden Abend dir eine halbe Flasche Wodka reinschraubst, es ist mir egal, ja. Und da schließt sich der Bogen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass die Menschen über sich selber sprechen. Ja, diese Frau hat sich so getriggert gefühlt von einer fucking E-Mail von. Die hat sich ja nicht mal die Podcast-Folge angehört. Die hat einfach nur auf die E-Mail reagiert. Und dann auch mit, ja, eigentlich, also das ist immer meine liebste Formulierung, sind, ja, also eigentlich fand ich Madame Moneypenny ja toll, aber jetzt ist das fast übergelaufen. Ich dachte erstmal, schöne Metapher, schöne Analogie zu dem Thema, über das wir gerade reden. Und auch gleichzeitig so, okay, wow, ja, Wahnsinn, dass man sich da so getriggert fühlt. Und was diese Person so über sich selber preisgegeben hat, aber selber ja gar nicht so sieht, weil offensichtlich, ja, vielleicht da die Reflexionsfähigkeit an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, weil ein reflektierter Mensch schickt nicht so eine E-Mail. Ja, das ist ja vollkommen, der würde auch nicht seine Zeit und Energie da reinpacken in so eine E-Mail. Also, Lirum Larum, worum geht's mir? Erstens vielleicht, ja, wenn euch ein Thema hart triggert, schlaft nochmal eine Nacht drüber, reflektiert, warum ist das eigentlich so? Euer Gegenüber kann nichts dafür. Und es ist ihm auch egal, höchstwahrscheinlich. Und Punkt zwei, wenn ihr mal so eine E-Mail bekommt, wenn ihr jemanden getriggert habt, it's not your fault. Ja, und die Leute sind erwachsen, die müssen selber damit umgehen können. Links rein, rechts wieder raus. Es ist okay. Ja, also euch dürfen Leute auch scheiße finden, ihr findet auch Leute scheiße. So. Und wenn es dann jemand an euch auslassen muss, okay, so be it, ja, fair enough. Löscht die E-Mail, löscht die SMS, whatever. Es hat nichts mit euch zu tun, es hat rein gar nichts mit euch zu tun und aber alles mit dieser Person, die euch da versucht zu attackieren. Ja, so viel dazu. Also vielleicht noch eine schöne, vielleicht auch ein bisschen lustige Anekdote und gleichzeitig auch ein bisschen traurig zum Schluss. Das war er also, der Quartalsbericht Nummer 3 2024. Hier nochmal der Hinweis auf das kostenlose Online-Training. Wie gesagt, Leute, das Jahr hat jetzt noch 9 Wochen. Ja, bei vielen von euch hat es wieder nicht geklappt, endlich einen Haken hinter diesem Finanzkram zu machen. Good News, ihr habt noch 9 Wochen. Reicht perfekt. Ja, um da noch einiges wirklich rumzureißen. Jetzt nochmal richtig schön Endspurt. Geht auf meinermoneypenny.de/training-investieren. Das Training ist komplett kostenlos. Tragt euch da ein, sichert euch einen Platz, solange es noch welche gibt. Nochmal wichtig, das Training findet nur nächste Woche Montag, Dienstag und Mittwoch statt. Also 21.10., 22.10. und 23.10. Und natürlich auch nur, solange wir noch freie Plätze haben. Also, da freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Nutzt nochmal jetzt, ja, die letzte Chance sozusagen dieses Jahr, nochmal da ordentlich voranzukommen bei dem Thema. Also geht auf madamoneypenny.de/training-investieren und dann freue ich mich, wenn ihr da mit dabei seid. Bis dann!